Es ist wieder Zeit für Sexologie. Wissen macht Lust.
Der erste Schweizer Sex-Podcast. Mein Name ist Caro.
Und ich bin Melina. Hier gibt es intimes Infotainment, wissenschaftlich fundiert und auf den Punkt gebracht.
Willkommen zu einer neuen Folge «Sexologie – Wissen macht Lust». Mein Name ist Caro, ich bin Sexologin und heute reden wir über etwas, wo wir alle schon im Körper gespürt haben. Und manchmal auch lang, bevor wir überhaupt das Wort dafür hatten.
Ein Penis.
Nein, ich rede von Begehren. Das Gefühl, das manchmal einfach auftaucht, ohne Vorwarnung, jemand schaut dich an, sagt einen Satz, lacht auf eine bestimmte Art oder es kommt zu einer feinen, zufälligen Berührung und plötzlich ist es da. Das innere das Ziehen im Bauch, die leichte Unruhe im Körper. Und genauso mysteriös, wie es kommt, kann so manchmal einfach wieder verschwinden. Oder es wird leisiger. Oder so anders, dass man es kaum noch als Begehren erkennt. Begehren ist mehr als Lust, mehr als Erregung, mehr als romantische Verliebtheit. Heute schauen wir uns an, was Begehren genau ist, warum genau das Begehren in Beziehungen schwanken kann, welche Mechanismen dahinter stecken und wir lernen, was unser Nervensystem, unsere Bindungsmuster und unsere kulturellen Prägungen damit zu tun haben. Also ein Rechtsprogramm. Und das mache ich natürlich nicht alleine. Auch heute ist wieder an meiner Seite die Frau, die mein inneres Dopamin zuverlässig aktiviert, mein Cortisol senkt und mein Nervensystem leicht destabilisiert. Im besten Sinn natürlich. Melina.
Hallo, hallo. Caro. Ich grüße dich. Ja. So lustig, was du gerade beschrieben hast.
Ja.
Also dieses Gefühl des Begehrens habe ich letztens erlebt.
Ach, das ist perfekt und sehr gut. Jetzt im sexuellen Kontext oder nicht?
Und zwar, nee, jetzt nicht. Aber das ist eigentlich schon der Spoiler. Ich bin aus unserer Praxis rausgelaufen. Mhm. Und bei uns ist gegenüber ein Ski- und Velo-Händler.
Okay, ich kann mir nicht vorstellen, was das jetzt für ein Plot-Twist wird. Nein. Was?
Also wir werden alle jetzt verlieren mit dieser Story.
Ja.
Und ich bin da entlang gegangen, habe ins Schaufenster geguckt und habe ein paar Ski gesehen, bei denen mir also sofort alle Sicherungen durchgebrannt sind und ich ein sehr, sehr großes Begehren gespürt habe. Es hat mir wirklich im Bauch gezogen. Mein Herzchen hat schneller geschlagen und ich dachte nur noch, ich muss euch haben.
Und hast du sie gekauft?
Dann habe ich das meinem lieben Mann erzählt.
Ja.
Der hat gefunden, ich brauch nicht schon wieder neue Ski.
In dem Ton.
Genau so. Ja, und dann, also er hatte natürlich recht, weil meine Ski noch sehr, sehr gut sind. Aber ja, also so stelle ich es mir vor, wenn man schockverliebt in Menschen ist und findet, ich begehre dich jetzt sexuell. Aha. Also stelle ich es mir vor.
Ich erlebe Begehren sehr oft im Supermarkt.
Ja.
So,
ja, mir fallen noch ein paar Produkte ein, bei denen das passiert bei dir.
Ja, wir wissen beide, dass wir von Salami sollten.
Es hat was mit Edelschimmel zu tun.
Aber es ist wirklich so, weißt du, wenn man so ein Produkt anschaut und denkt einfach, ach, die wette ich jetzt. Du kommst in mein Körbli.
Mhm. Das habe ich bei den Skiern auch gedacht. Euch will ich, ja kommt jetzt in mein Körbchen.
Du hast immer das Körbli dabei, genau für so Notfall.
Genau, ja.
Notfallkörbli. Begehren ist ja eines von diesen Wörtern, die wir zwar in unserem Wortschatz brauchen und auch nicht gezählten, und gleichzeitig fällt es uns extrem schwer, das zu definieren. Also viele Menschen setzen Begehren automatisch mit Lust gleich oder alternativ mit sexueller Erregung. Andere meinen damit das Gefühl von Verliebtheit oder so die Schmetterlinge im Bauch oder das Bedürfnis, jemandem sehr nahe zu sein oder ihn, sie wirklich zu wollen. Und in Beziehungen wird Begehren oft wie ein Gradmesser verwendet. Also ist es noch da? Scheint alles gut zu sein? Ist es weg? Gibt es Verunsicherung? Und aus sexologischer Sicht ist Begehren kein einzelnes, klares, abgrenztes Phänomen. Es ist vielmehr ein Zusammenspiel aus physischen, psychischen und kognitiven Faktoren und natürlich hat auch Beziehungen Einfluss. Also kurz gesagt eigentlich fast alles. Also Begehren entsteht nicht einfach aus dem Nichts, sondern ist immer in einem Kontext. Und dieser Kontext verändert sich eben, je nach Lebensphase, Beziehungsgeschichte oder Status, Stresslevel, Körpergefühl und Bindungsmuster. Und jetzt die Frage, wann entsteht genau Begehren und wie? Und so in der klassischen, veralteten Sexualaufklärung ist so lange so ein lineares Modell vermittelt worden. Und das setzt Begehren an den Anfang einer sexuellen Handlung. Also ohne Begehren gibt es keinen Sex. Und um das noch so ein bisschen verständlicher zu machen, was damit gemeint ist, habe ich ein Bild aus einem aktuellen Buch, das ich sehr hilfreich gefunden habe. Zwei Sexualtherapeutinnen, Mercy und Wenzel, beschreiben in ihrem Buch Desire das sogenannte Staircase-Modell. Das seht ihr zuerst mal nicht, oder?
Also mir sagt das nichts. Ich weiß nicht, die draußen wahrscheinlich sind alle so am Nicken so, und denken, ja, Melina, geht's noch? Aber ja, ich weiß es nicht.
Nein, es ist eigentlich die Vorstellung, dass Sex wie ein Stecken funktioniert. Stecken vielleicht auf Hochdeutsch die Treppe.
Und seit wann übersetzt du denn jetzt hier?
Hey, ich denke, Stecken kennt man jetzt wirklich nicht in ja, Deutschland, oder?
Kann sein. Also es wird sicher appreciated, dass du es gemacht
hast. Aber liebe Grüße.
Mhm. Weil man ja auch nicht Englisch kann.
Ja, genau. Ja, stimmt. Ich bin so englisch froh am Ding.
Nein, du bist einfach so eine Liebe. Wir lassen das jetzt genauso stehen. Es wird auch nicht rausgeschnitten.
Nee,
weiter geht's. Also, wir wissen jetzt, dass
also, Sex ist wie eine Treppe. Nein, wie eine Stege, aber nicht Treppe.
Ja.
Eine Stege. Erst kommt das Begehren, dann die Erregung, dann die sexuelle Handlung und idealerweise am Schluss von der Stege wartet nach der Orgasmus und am Ende Nähe, Zufriedenheit und so.
Das ist eine sehr kurze Treppe, ja. Die schaffen wir theoretisch alle hoch.
Ja, und das Modell ist vielen Menschen vertraut und es wird auch oft als normal angesehen. Und das Problem ist nur, es bildet die Realität von Sexualität für sehr viele Menschen nicht ab. Und wenn Begehren nicht am Anfang steht, sondern erst unterwegs entsteht oder manchmal auch gar nicht, fühlen sich Menschen schnell defizitär. Und das Staircase-Modell suggeriert, dass Sexualität so ein linearer Prozess ist mit einem klaren Ziel. Und Forschung und auch unsere therapeutische Praxis zeigen, für viele Menschen ist Sexualität situativ und kontextabhängig. Das heisst, Nähe kann Begehren erzeugen und Berührung kann Lust entstehen. Und manchmal ist das Ziel nicht der Orgasmus, sondern Präsenz, Verbindung oder einfach ein gutes Körpergefühl.
Und das ist schon so, so wichtig. Kann man gerade mal einen Einschnitt machen nach 10 Minuten, um allen zu sagen, nur weil ihr zum Beispiel in einer langjährigen Beziehung seid und jetzt gerade in diesem Moment nicht sagen würdet, oh, ich begehre meine Partnerin oder meinen Partner, heißt jetzt, nachdem wie du es erklärt hast, gar kein Problem. Nämlich das Begehren kann auch erst später mal kommen. Es muss nicht auf Treppchen Stufe 1 sein.
Man muss nicht die Person anschauen und denken, ich will jetzt sofort Sex mit dir, nimm mich.
Außer sie trägt diese Ski, die ich gesehen habe.
Ja, genau, das ist die einzige Ausnahme, die valid ist.
Ja.
Yeah. Ich würde hier wegkommen von dem Bild von dieser Stege und gerne ein neues Bild zur Verfügung stellen. Und ich bin mal gespannt, was du dazu sagst. Und zwar die von einem Raum. Also wenn wir aufhören, Sex wie eine Stege zu behandeln, auf der man immer weiter rauf muss, entsteht plötzlich viel mehr eine Tür und ein Raum, wo man reingeht. Und das ist ein Raum für Begegnung, für Pause, für echte Bedürfnisse, für Kommunikation. Und das eben auch für Begehren. Und es hat vielleicht ganz viele verschiedene Sachen in diesem Raum, ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Und je nachdem, auf was man Lust hat, geht man halt in diese Ecke, geht man in die Mitte vom Raum, spielt man mit dem, schaut man das an. Also es ist wie so ein individueller Playroom.
Mhm. Geht auch nicht ganz so in die Oberschenkel.
Ja, je nachdem. Plötzlich ist so ein Stepper da drin.
Squatten. In der Ecke muss ich mal squatten. Nein, Spaß beiseite. Ich finde dieses Bild mega schön und auch sehr resonierend. Und gerade, weil es auch von dieser Steigung weggeht, weil alles auf einer Ebene ist und weil es dadurch diese Bewertung ein bisschen verliert. Und es eigentlich kein Anfang und auch kein Ende gibt in so einem Raum.
Sondern man geht einfach mal in den Raum rein und schaut sehr bedürfnisorientiert, schauen, auf was man Lust hat.
Aha.
Und dann kann man den Raum auch jederzeit wieder verlassen.
Aha.
Und es ist nicht, du musst zuerst in jedem Ecke sein und in der Mitte vom Raum und jedes Spielzeug mal gebraucht haben. Das ist eigentlich wie ein Spielplatz früher, oder? Da hat man ja auch nicht das Gefühl gehabt als Kind, ich muss jetzt mal auf jedem Teil sein. Auf jedem Wackeltierli. Auf jeder Rutschbahn, auf jeder Schaukel. Sondern du bist dort hergegangen, wo du gerade Lust hast.
Ja, die meisten Kinder sicher.
Du
ja.
Nicht? Willst du darüber reden?
Doch! Hatte ja so seine Lieblingsspielsachen. Also, weiter.
Vielleicht an dieser Stelle noch etwas in eigener Sache. Und zwar ein ganz zentraler Punkt, den wir ja heute schon hatten, ist das Thema Begehren braucht Raum. Aber vielleicht so ein Playroom. Es braucht Zeit, es braucht Kontext. Und es entsteht eben nicht so im Funktionieren, nicht zwischen den Terminen, die wir alle haben, To-Do-Listen und ja, allgemein der mentalen Überlastung vom Alltag, sondern dort, wo Menschen sich wirklich wieder begegnen können und auch sich mit sich selber und mit dem Paar auseinandersetzen können. Genau aus diesem Gedanken heraus haben wir ein Angebot konzipiert und haben das Paarzeit genannt. Und Paarzeit ist kein Beziehungscoaching in dem Sinn von «Wir optimieren euch», sondern es ist ein sexologischer Raum für Paar, die sich wieder als Paar erleben wollen und gewisse Themen bearbeiten wollen. Und das Ganze findet zu viert statt, also mit der Melina und mit mir. Und im Grunde ist es eigentlich wie ein persönlicher Live-Podcast, nur dass mal das Thema eure Beziehung ist. Also es geht um euch, um eure Dynamiken, eure Fragen und eure Beziehung. Und es kann zum Beispiel so etwas sein wie «Wir sind ein gutes Team», «Wir organisieren unseren Alltag», «Wir funktionieren super zusammen», «Aber wir spüren uns wenig als Liebespaar». Was können wir machen?
Ja, oder ihr seid in irgendeinem neuen Abschnitt in eurem Leben. Vielleicht sind die Kinder jetzt draußen oder die Kinder sind ganz neu da. Es gibt eine neue Situation mit Jobs oder Wohnraum. Und vielleicht habt ihr einfach Lust, euch nochmal neu zu erfinden. Weil wir sagen ja immer, nur weil man sich zum Zeitpunkt A mal als Paar begegnet ist und angefangen hat, gemeinsam zu funktionieren, zu leben, zu lieben, heißt das nicht, dass das für immer und ewig genauso bleiben kann. Also es darf auch gesehen werden, das ist auf jeden Fall unsere Philosophie, als Geschenk an sich selbst zu entdecken, was ist denn da noch oder was darf denn da ab heute Neues sein? Was soll losgelassen werden? Und bei all dem begleiten wir euch sehr, sehr gerne in einem sicheren Rahmen, der sehr individuell auf euch als Paar zugeschnitten ist.
Und falls das jetzt mit euch resoniert und ihr Interesse habt, findet ihr alle Infos auf unserer Webseite www.zentrum-sexologie.ch/paarzeit.
Genau so ist das. Katsching, Werbung Ende.
Jetzt tauchen wir noch mehr ein, was die sexualwissenschaftliche Forschung rund ums Thema Begehren sagt. Die kanadische Sexualforscherin Rosemary Basson hat Anfang der 2000er Jahre gezeigt, dass das lineare Modell oder wie wir es jetzt genannt haben, Staircase-Modell für viele Menschen eben nicht zutreffend ist. In ihrem zyklischen Modell beschreibt sie sexuelles Begehren häufig als responsive. Also es entsteht erst im Verlauf von Nähe, Berührung, emotionaler Verbundenheit oder körperlicher Aktivierung. Das bedeutet, viele Menschen haben nicht zuerst Lust und haben dann Sex, sondern Lust entsteht während dem Sex oder während der sexuellen Interaktion oder in intimen Situationen. Und alleine diese Erkenntnis ist für viele unglaublich entlastend, weil sie das Gefühl von «mit mir stimmt etwas nicht» für viele Menschen relativiert. Begehren ist so nicht mehr so ein fixer innerer Zustand, der einfach da sein soll, sondern es ist ein Prozess. Und genau hier reden auch viele Paare aneinander vorbei. Gerade wenn das Wissen fehlt. Eine Person wartet zum Beispiel auf das Gefühl von spontanem Begehren und es kommt je nachdem einfach nicht. Und die anderen erleben Begehren erst, wenn man sich näher kommt. Die andere hat eben mehr das spontane Begehren. Also das kann sehr, sehr individuell sein, je nachdem auch, wie man sich das antrainiert hat und was man eben gelernt hat in der eigenen Sexualität. Und ohne das Wissen wird Begehren schnell zu einem Beziehungsproblem.
Mhm.
Hast du das schon erlebt in der Praxis, dass eben so die unterschiedlichen sexuellen Reaktionsmuster so zu schwierigen Situationen führen?
Ja, und vor allem auch, wenn ich mich daran erinnere, das ist schon Thema gewesen früher.
Mhm.
Also mit Freundinnen, Freunden, so im Umfeld, dass wirklich so der Glaubenssatz besteht, wenn dieses Begehren, das man ja in der Verliebtheitsphase häufig sehr, sehr doll hat, und vielleicht auch dauerhaft.
Permanent, richtig anstrengend.
Permanent begehrt man sich.
Mhm.
Also hat Lust auf die andere Person und plötzlich flacht das ab und man merkt das. Und vielleicht merkt man es noch nicht währenddessen, aber spätestens an einem Zeitpunkt, an dem die Kurve ein bisschen weiter unten ist, fangen die ein oder anderen an, darüber nachzudenken. Um Gottes Willen, was ist denn jetzt nicht mehr in Ordnung?
Ja.
Wir haben uns doch mal begehrt, jetzt ist die Verliebtheit weg. Und jetzt gehen da natürlich Menschen sehr, sehr unterschiedlich mit um. Wenn man aber nicht weiß, dass das zum einen normal ist, hormonell, und zum anderen eben Begehren nicht einfach nur da sein muss, wie so eine Stubenfliege, sondern dass man halt vielleicht auch mal das Fenster aufmachen muss, dass da Neues rein und raus kann. Dann bleibt das ein recht hartnäckiges Problem und dann wird man sich davon auch nicht lösen.
Mhm.
Wenn man aber dieses Wissen hat, also erstens ist es ein normaler Prozess und zweitens Begehren entsteht unterschiedlich und Begehren verändert sich ja auch.
Mhm.
Also ich begehre ja einen Menschen, der mir noch fremd ist, auf eine ganz andere Weise, weil ich so vieles noch erträumen und fantasieren kann.
Mhm.
Und das macht was mit uns. Es löst ganz andere Reflexe aus. Wohingegen, wenn ich mit einem Menschen eben 30 Jahre zusammenlebe, den kenne ich vermutlich dann in- und auswendig.
Mhm.
Da gibt es nicht mehr ganz so viel zu erträumen, wenn wir uns nicht permanent krass verändern.
Mhm.
Und da möchte ich einfach einladen, eine Offenheit zu haben, wieder mit einer gewissen Neugier ranzugehen und auch zu wissen, ja, ihr dürft unterschiedliche Arten haben, euch zu begehren. Also ja, euer Partner darf durchaus sich ein Filmchen angucken und darf danach horny sein und euch einladen und ihr könnt noch völlig woanders sein. Ne?
Mhm.
Denkt schon an die Kürbissuppe, die ihr jetzt gleich macht. Und dass man sich aber auch da begegnen kann.
Mhm.
Also all das ist reflektierbar, verstehbar und lernbar und umsetzbar, dass es wiederum für alle individuell stimmig ist.
Ich habe mir überlegt, woher kommt das Bild, das wir haben von Begehren und warum das nur auf eine Art aussieht, nämlich eben viel mit dem Unbekannten und so ein bisschen das Unsichere, das damit auch mitschwingt. Und wie könnte es anders sein, ich bin mal wieder auf Popkultur gekommen.
Aha.
Also Begehren wird in unserer Gesellschaft sehr stark romantisiert, aber eben auf eine bestimmte Art. Und Popkultur vermittelt uns die Idee, dass echtes Begehren so überwältigend ist und unkontrollierbar. Mhm. Und dass es einem so einnimmt, das verzehrt einem richtig. Und wenn es eben mal leisliger wird oder sich verändert, dann wird das oft als Zeichen gewertet von Liebesverlust oder von Beziehungsproblemen. Und wie du gesagt hast, wissenschaftlich gesehen ist das absolut nicht haltbar, sondern sie sind dann eben andere Formen von Begehren, die eben nicht, wo wir nicht kennen, wo wir nicht vorgelebt haben und wo auch nicht repräsentiert sind in der Popkultur.
Mm.
Also, du hast schon angesprochen, Studien zeigen klar, sexuelles Begehren in langfristigen Beziehungen schwanken. Und Schwankungen sind normal. Sei es wegen Stress, wegen veränderten Lebensumständen, aber Stichwort Kind, wegen Krankheiten und. Und dementsprechend ist es wichtig festzuhalten, Begehren ist kein moralischer Wert. Also mehr Begehren macht niemand besser. Weniger Begehren macht niemand kaputt. Es ist eine Reaktion von unserem Nervensystem auf innere und äußere Bedingungen, die einem ständigen Wandel unterworfen sind. Und wer anfängt, Begehren nicht mehr als Pflicht oder als Beweis zu sehen, sondern als Signal, oder als etwas, das sich langsam oder eben responsive entwickeln darf, kann viel differenziert damit umgehen und verliert meistens genau durch das den Druck, der Begehren von Anfang an blockiert. Und ich habe dann so ein bisschen überlegt, in was für Filme und Serien kommen denn so Begehren vor? Oh Gott,
ich habe schon, während du erzählt hast, sind mir die ganzen Snippets gekommen von, wie natürlich meistens Mann und Frau ja übereinander herfallen.
Ja. Ja.
Weil sie nicht mehr anders können, als ihrem Schicksal zu folgen. Genau.
Ja.
Und meistens wird laut gestöhnt und irgendwelche Scheiben laufen an.
Mhm. Ja, und ich finde, das Motiv wird auch ganz oft gekoppelt mit, es darf eigentlich nicht sein. Weißt du, also es ist ganz viel Sehnsucht, die noch mitschwingt. Weißt du, zum Beispiel Call Me By Your Name ist mir zum Beispiel gekommen. Mhm. Oder La La Land oder Before Sunrise.
Was, La La Land?
Ja, weißt du, auch so am Schluss, weißt du, wo sie nochmal in das Jazzlokal geht von ihm und sie schauen sich so an, weißt du, und es ist so mega intensiv und eigentlich, du weißt, sie lieben sich immer noch und begehren sich immer noch, aber es darf eben nicht mehr sein, wo sie sich für einen anderen Lebensweg entschieden haben.
Ja, stimmt, ich habe im Kopf nämlich, dass der Film nicht so gut ausgeht.
Nee.
Also nicht so gut im Sinne von kein Happy End. Für mich ist Happy End meistens gut.
Was so typisch ist, ist auch Dracula. Also vom Bram Stokers Dracula, wo er sagt, so er hat irgendwie Oceans of Time müssen
passen. überwinden.
Überwinden, damit er wieder zu seiner Liebe fängt.
Mhm.
Weißt du, und so, er ist ja auch so völlig obsessed mit seiner Geliebten und der Reinkarnationen von seiner Geliebten.
Und Kate und Jack bei Titanic
auch. Völlig. Völlig.
Die dürfen ja auch nicht, ja.
Ja, und jetzt aktuell ist eben auch Heated Rivalry.
Mhm.
Das ist ein riesen Hype. Und so,
was ist das? Kenne ich nicht?
Ich bin sicher, du würdest es lieben. Also so, es ist so eine Miniserie, sind 6 Folgen.
Ja.
Und so kurz zusammengefasst, es sind so 2 professionelle Eishockey-Spieler, die Erzrivalen sind auf dem Eis. Also sie spielen für andere Teams. Und sie sind heimliche Liebhaber. Und das muss natürlich geheim bleiben.
Mhm.
Und das Faszinierende an dieser Dynamik ist, dass Begehren hier nicht aus romantischer Nähe entsteht, sondern aus dem Spannung, Konkurrenz und dem Verbot. Und die beiden Figuren begegnen sich immer wieder in Kontexten, in denen sie sich eigentlich nicht sollten begehren dürfen. Wegen ihren Teams, wegen ihren Karrieren, in ihrer öffentlichen Rolle oder auch Herkunft und Kultur. Der eine Spieler ist zum Beispiel aus Russland.
Mhm.
Und genau diese Mischung aus Nähe und Unerreichbarkeit erzeugt so das ganz krasse Begehren und die Spannung, die sich so transportiert. Also wirklich, ich sage dir, die Sexszenen oder die Momente, wo sie wieder zusammenfinden, die sind so aufgeladen. Mhm. Und du merkst, sie haben so viel Sehnsucht nach dem und das muss sich jetzt entladen. Und du musst dir vorstellen, das geht irgendwie über 8 Jahre hinweg. Und sie sehen sich einfach ab und zu an den Spielen oder an den Olympischen Spielen oder so. Und so, das, aber so die Unerreichbarkeit, so, es darf eigentlich nicht sein, wir müssen uns verstecken, das befeuert, das Begehren.
Was diese ganzen Szenen eigentlich gemeinsam haben, jetzt für mich, wenn ich reflektiere, ist, die sind so gezeichnet im Kern von einer Lebendigkeit. Mhm.
Ja.
Also die Elemente, die du genannt hast, so mit Sehnsucht und Verboten und Erträumen und tralala. Aber was es ja erzeugt, ist eine, ich spüre mich ganz stark, eine Lebendigkeit, gerade wenn diese Entladung passieren darf. Also man begegnet dann, wenn man sich begegnen darf oder wenn man es trotzdem macht. Und dieses sich lebendig fühlen, ich könnte mir vorstellen, ich weiß es nicht, vielleicht hast du da auch was zu, könnte der Grund dafür sein, warum wir Menschen danach so,
ich so sehne nach dem,
dürsten. Mhm. Genau. Und warum auch, also das sicherlich ein Grund ist, weshalb Menschen in Affären gehen, weshalb Menschen betrügen, weil sie sich eben dadurch wieder auf eine Art lebendig fühlen. Mhm. Gerade wenn das so Momente sind mit verbotener Liebe oder verbotenem Sex, könnte ich mir vorstellen.
Absolut. Ja. Das ist genau so. Und ich finde, was die eben auch alle gemeinsam haben, ist, sie sind weit weg vom Alltag. Und von Alltag.
Das ist eine andere Welt.
Völlig. Ja. Und es sind wie so kleine, sind wir wieder beim Thema Raum, es sind wie so kleine spezielle Räume, die du schaffst, wo eben so das Begehren dann stattfindet.
Ja.
Und das sind ja schöne Darstellungen, die uns alle träumen. Und wo alle etwas in uns auslösen, wenn aus irgendeinem Grund sind die ja auch so populär, die Filme und
aus
die
irgendeinem
Serie.
Grund hast du ja jetzt dein Cardigan ausgezogen.
Ja, okay. Aber ich finde auch, die Darstellungen, sie helfen nicht wirklich, um Begehren besser zu verstehen.
Aha. Ja.
Und wie können wir jetzt im Alltag Begehren schaffen? Und deswegen habe ich mal ein bisschen recherchiert und das Modell von der Emily Nagoski gefunden, wo du auch schon mal ihre Folge hast gebracht. Und ich finde, das passt eben so gut zum Thema Begehren, wo sie hat dort wie so eine Metapher von einem Gaspedal bzw. einer Bremse.
Genau.
Hast du noch mal kurz zusammenfassen, um was es geht?
Kann ich gerne machen. Also es ist sozusagen die Erklärung oder das Modell für eine realistische und normale Art zu begehren und weg von diesen Hollywood-Inszenierungen. Das Gaspedal, von dem sie spricht, reagiert sozusagen auf alles, was potenziell lustvoll sein kann oder als solches wahrgenommen wird. Seien es Berührungen, Fantasien, irgendwelche visuellen Reize, emotionale Nähe, können auch bestimmte Stimmen oder Situationen sein. Und da will das Gaspedal
durchstarten.
Das Gaspedal runter, durchstarten, genau. So, und wir haben aber natürlich auch noch die Bremse. Und die Bremse, die reagiert, man kann sich das jetzt schon denken, hingegen eher auf so Dinge wie Stress, Unsicherheit, Angst, Scham, der klassische Leistungsdruck, aber auch Konflikte. Oder, spannender Punkt, so mangelnde Privatsphäre. Man kann sich jetzt vorstellen, sowohl Gaspedal als auch Bremse sind immer aktiv. Also das ist wie ein Pendulum oder Pol. Und entscheidend ist natürlich für uns in der Wahrnehmung, welches jetzt gerade stärker wirkt. So, und viele Menschen versuchen, ihr Begehren zu steigern, indem sie sich nur auf dieses Gaspedal konzentrieren. Also da geht es dann nur darum, mehr und neuer und andersartiger, zum Beispiel neue Techniken beim Sex, noch die Spielzeugkiste weiterfüllen, mehr Initiative, mehr Anstrengung. Und gleichzeitig wird dabei aber oft übersehen, dass während ich dieses Gaspedal drücke, eigentlich die Bremse noch voll angezogen ist. Also ein überlasteter Alltag, hier ungelöste Konflikte in der Familie, hier Schlafmangel, das Gefühl, immer funktionieren zu müssen. Also man ist in dieser Spirale drin. Und all das, das haben wir ja in unterschiedlichen Folgen schon behandelt, wirkt natürlich auf das Nervensystem wie ein permanentes Stoppsignal und ist die angezogene Handbremse. Und Nagoski sagt deshalb, nicht das mangelnde Begehren ist das Problem, sondern ein überaktives Stresssystem. Also nicht, dass wir nicht wissen, wo das Gaspedal ist, sondern dass wir vergessen, dass währenddessen eigentlich die Bremse noch aktiv ist.
Ja.
Und Begehren lässt sich halt auch nicht erzwingen, weil es nicht in unserem Ratio entsteht, sondern sehr tief in unserem autonomen Nervensystem. Und wenn der Körper sich nicht sicher fühlt, weil er im Alarmmodus ist, hat Lust einfach biologisch gesehen keine Chance oder sehr wenig Chance.
Ja.
Genau.
Ja, und so. Ich finde, hier zeigt sich nochmal deutlich, warum Menschen auch in sehr unterschiedlichen Lebenssituationen ihr Begehren verlieren können. Und zwar völlig unabhängig davon, wie gut ihre Beziehung ist oder wie happy sie sind.
Ja.
Stress durch Care-Arbeit, mentale Überlastung, gesellschaftliche Erwartungen, aber auch frühere sexuelle Erfahrungen können die Bremse eben massiv beeinflussen. Und besonders spannend finde ich, das merke ich auch immer wieder in der Therapie, ist, dass viele Menschen sich ihre Bremse gar nicht bewusst sind. Sondern sie spüren eigentlich nur das Ergebnis, nämlich fehlendes Begehren.
Mhm. Es geht ja schon, jetzt wird es vielleicht ein bisschen philosophisch, aber ich möchte es mal ein bisschen weiter öffnen.
Mhm.
Es muss noch gar nicht dramatisch sein. Also wie viele Menschen kennen wir alle vermutlich, die in ihrem Alltagshamsterrad so aktiv am Funktionieren sind, dass sie sich sagen, ja, ich habe ja nicht mal Zeit, zum Arzt zu gehen. Oder ja, ich müsste mal wieder irgendeine Vorsorge machen oder mal wieder zur Zahnärztin oder zum Gynäkologe und machen es nicht. Einfach nur, weil das Töpfchen schon voll ist. Das Glas ist schon voll mit Flüssigkeit.
Mhm.
Wir haben nicht mehr Kapazität.
Mhm.
Und das zu checken, dass ja, das ist so und das mag auch okay und normal sein. Und aber es hindert mich eben davon, Potenziale in gewissen Bereichen zu entfalten oder sie überhaupt zu sehen.
Ja.
Also ja, wer halt sehr blind in seinem Funktionieren ist, weiß nicht, was er damit bremst, nimmt sich vielleicht nicht viel Zeit, um auch mal anzuhalten und mal rauszuschauen.
Mhm.
Und hat deshalb auch weniger Chancen, das Gaspedal in den Bereichen zu betätigen, die einem eigentlich auch noch gefallen würden.
Mhm. Ja, weil sonst torpedierst du ja selber. Also du kannst ja nicht das Gaspedal drücken und das Gefühl haben, es bringt dich nicht mehr her, wenn gleichzeitig noch die Bremse da unten ist.
Ja.
Also weißt du, dann kannst du noch so schöne Pläne machen und alles, solange die Bremse wie nicht angeschaut worden ist, wird es schwierig.
Mhm.
Und ich finde das so schön an diesem Modell, dass es eben nicht fragt, warum habe ich keine Lust und kein Begehren oder warum fällt es mir so schwer oder was auch immer die Fragestellung ist, sondern es fragt, was bremst mich gut. Und ich finde, so nimmst du auch den Fokus wie weg von dir und zu einem auffälligen Defizit von dir, wo du das Gefühl hast, wo du hast.
Mhm. Und da, ich möchte einfach noch mal kurz ermutigen, das liebevoll wahrzunehmen.
Ja.
Also nur weil ihr vielleicht gerade in einer Lebensphase seid, in der ihr sehr viel arbeitet, macht ihr aus einem Grund.
Mhm.
Vielleicht, weil ihr gerne viel Geld haben möchtet oder weil ihr eine Karriere möchtet oder weil irgendeine Motivation ist da dahinter. Und es ist nichts Schlimmes dabei, so auf die gleichzeitig deswegen auf die Begehrensbremse zu drücken. Das Wichtige ist, das zu sehen und dann wieder eine Entscheidung zu treffen. Ja, ich bin sehr, sehr gerne gerade 50, 60 Stunden auf meiner Karriere, auf meinem Karrieregaspedal.
Mhm.
Und ich habe jetzt einfach keine Lust oder keine Kapazität für Begehren, für Sexualität.
Mhm.
Oder ich merke eben, also so ein bisschen weniger Hamsterrad und ein bisschen mehr wieder fühlen und spüren und sexy time wäre vielleicht auch noch ganz schön, dann auch hervorragend. Aber dass man jetzt dann nicht hart ins Gericht mit sich geht, nur weil man
die Phase hat, ja.
Es lebt mich und ich merke es nicht mehr. Mhm.
Ich würde jetzt gerne noch auf den Mann eingehen.
Welcher?
Mit dem einschläfernden Namen. Wen Wayne?
Der Mann mit dem einschläfernden Namen. Lale Lu.
Nee. Der David.
Das Sandmännchen.
Mehomet.
Hä?
Koryphäe, Sexualtherapeut, Paartherapeut. Der David.
Ach Gott. Snark.
Man schreibt es darum wirklich. Schnarch.
Ich sage immer Snark.
Jedenfalls, er hat das Phänomen intensiv untersucht, Begehren und wie sich das verändert in Beziehungen. Und er betont dabei immer die Wichtigkeit von Differenzierung.
Mhm.
Und über das haben wir auch schon ein paar Mal geredet, dass Begehren Nähe braucht, aber eben auch Eigenständigkeit. Also wenn PartnerInnen emotional stark voneinander abhängig sind und sich über Harmonie definieren oder Konflikte vermeiden, kann das erotische Spannungen reduzieren. Und der David, nenne ich ihn jetzt, beschreibt,
dass... Du hast richtig Angst, den Nachnamen auszusprechen.
Okay, warte. Der Schnark beschreibt, dass sexuelles Begehren dort entsteht, wo Menschen sich selber als eigenständige, lebendige Individuen erleben. Und wer sich permanent anpasst, verliert oft nicht nur sich selber, sondern eben auch den Zugang zum eigenen Begehren. Und paradoxerweise kann also zu viel Verschmelzung die Lust mindern. Und der Uli Clement, eine weitere Koryphäe aus der Sexologie, wo wir auch schon ein paar Mal
zitiert haben.
Was?
Uli Clement?
Uli Clement, voilà, quoi. Nein, er ist deutsch, aber ja. Der ergänzt die Perspektive um eine weitere Dimension, die ich auch spannend fand. Er betont nämlich, dass Begehren immer auch sozial geprägt ist. Also was wir begehren dürfen, wie wir Begehren ausdrücken und welche Erwartungen daran geknüpft sind, ist stark normiert. In Beziehungen haben Menschen durch das auch oft rohe Konflikte. Also das darf ich nicht oder ich will zu viel oder ich will zu wenig. Auf was sollte ich Lust haben, auf was nicht oder auf wen oder auf wen nicht. Also dass wir dort viel weniger frei sind, als wir das eigentlich denken.
Ja.
Hast du das Beispiel aus der Praxis oder so?
Ja, also so ein nicht sehr gewöhnlicher, aber ein Klassiker ist natürlich auch, dass ein Paar kommt mit unterschiedlicher Lust und unterschiedlichem Begehren. Und sehr häufig gehen wir ja davon aus, es ist auch so nachgewiesen, dass eher Frauen in Hetero-Beziehungen dazu tendieren, weniger Lust zu haben. Und wir sind auch so sozialisiert, dass der Mann, der oder immer kann und immer will, so dieses Bild haben. Und wenn jetzt natürlich ein Paar kommt, bei denen die Rollen verschoben sind, also sie will, sie hat das Bedürfnis, sie will begehren, sie hat eine sehr aktive Solosexualität, sie hat viel Lust, sie lädt häufig zu Sex ein und er möchte aber einfach nicht und kann nicht und kann sich es nicht erklären. Da habe ich jetzt schon mehrmals erlebt, dass also gerade die Männer dann sehr, sehr selbstkritisch und sehr erstaunt und also auch recht negativ, wenn ich ehrlich bin, damit umgehen.
Mhm.
Zum einen, weil sie diese Rolle nicht erfüllen, zum anderen aber, weil ihre Partnerin eine ganz andere Rolle erfüllt. Und ja, das ist eigentlich fast eine kognitive Dissonanz, wenn man sehr an dieses ursprüngliche Rollenverständnis glaubt. Also was ist denn falsch mit mir? So Sätze kommen dann auch ganz oft. Irgendwas stimmt mit mir nicht. Normalerweise müsste ich doch, weil alle Männer ja...
Ja, genau. Also dann jetzt irgendwie einen Impact auf das Selbstbild, auf das Männerbild, wahrscheinlich dann auch auf Beziehung wieder. Kann dann die Beziehung gut sein, wenn ich das Begehren nicht spüre, das ich ja sowieso haben sollte?
Alle wären froh, sie hätten eine Frau, die will, aber bei mir...
Mich stresst es nur.
Bei mir nicht, genau. Mich nervt es.
Ich würde gerne noch auf die körperlichen Komponenten des Begehren eingehen. Und zwar anhand des Modells Sexo-Corporel, mit dem wir ja sehr viel arbeiten. Und dort wird Begehren nicht primär als Gedanken oder als Gefühl verstanden, sondern als körperlichen Zustand. Also Muskelspannung, Atmung, Bewegung und Erregungsregulation spielen eine entscheidende Rolle dabei. So grob zusammengefasst, das ist jetzt sehr klischiert und vereinfacht, aber Menschen, die sehr kontrolliert sind, viel funktionieren müssen und ihre Körper vielleicht auch primär leistungsorientiert erleben oder so als Tool, das einfach so muss funktionieren, haben oft Schwierigkeiten, Begehren zu spüren. Und zwar nicht, weil sie einfach so sind, sondern weil ihre Körper nicht im Modus von Offenheit und Empfang ist. Begehren braucht aber einen Körper, der sich sicher fühlt, der nicht permanent angespannt ist. Und der sexokorporelle Ansatz zeigt dadurch auch, dass Begehren lernbar ist. Nicht durch Druck, sondern eben durch Körpererfahrung, neue Lernerfahrungen, die man machen kann, indem man vielleicht kleine Sachen verändert im Körper. Sei es durch Atmung, sei es durch Bewegung, sei es durch Entspannung.
Kiefer mal locker lassen, Zunge mal locker lassen.
Genau, so kleine Sachen. Und durch die bewusste Verlangsamung und Wahrnehmung und Präsenz wird dann Begehren plötzlich etwas, was man nicht mehr machen oder leisten muss, sondern so etwas, das einfach entstehen und sich entwickeln. Und der sexokorporelle Ansatz bringt noch weitere spannende Perspektiven ins Spiel, nämlich, dass es nicht ein sexuelles Begehren gibt, sondern ganz unterschiedliche Formen von Begehren, je nachdem, welches Bedürfnis im Vordergrund steht. Und Begehren ist in diesem Modell immer eine Art innere Vorwegnahme von einem sexuellen Akt. Aber die Motivation dahinter kann sehr unterschiedlich sein. Eins, was wir schon angesprochen haben, ist eben so der Verschmelzungswunsch. Also hier geht es primär um nähe, emotionale Verbindung und das Gefühl von, ich will dir ganz, ganz nahe sein. Und Sex dient hier dabei weniger als Erregung oder zur Erregungssteigerung oder für eine Entladung. Es geht vielmehr um Bindung. Und diese Form von Sexualität ist sehr, sehr häufig, vor allem am Anfang von Beziehungen oder bei Menschen, die Sexualität sehr stark emotional besetzt haben.
Da kennen vielleicht auch einige den Moment, wenn man sich da nahe gekommen ist und wenn die Verschmelzung dann stattgefunden hat, dass dann recht schnell auch eine Erinnerung mal eintreffen kann. Also ich träume da ewig von jemandem oder turne da Monate, Jahre um meinen Chef herum und irgendwann mal passiert's und wir haben heißen Sex auf dem Schreibtisch und es war irgendwie überhaupt nicht toll. Also dieses Verschmelzen war dann in meiner Fantasie viel toller, viel lebendiger, viel schöner, viel erfüllender, als es dann tatsächlich war. Kann auch passieren. Es kann aber natürlich auch das genaue Gegenteil sein, dass man merkt, oh ja, diese Verschmelzung, diese Nähe, die, von der will ich noch mehr, die ist so, so toll. Die füttert mich richtig.
Mhm. Ich glaube, es kommt mega auch da wieder auf den Kontext drauf an, wo der eine Kontext, wo du jetzt gesagt hast, mit dem Chef, oder? Das ist ja eigentlich, es ist eine unsichere Bindung, wenn überhaupt eine da.
Ja.
Und eben, man fühlt sich nicht wirklich sicher. Und dementsprechend hat es dann wie nicht die. Vielleicht hast du noch ein gewisses, so direkt nach dem Sex, noch das Gefühl von Verschmelzung, aber es weicht dann sehr schnell wieder andere Gefühle wie Unsicherheit, Angst etc. Und so in ihrer frischen Beziehung bleibt man wahrscheinlich auf dem High.
Ja. Oder so, wie es Paare in langfristigen Beziehungen nutzen, dass eben Begehren gespürt wird, um zu verschmelzen, um mal wieder diese Nähe als Paar zu generieren, weil man eben sich wirklich sehr, sehr lieb hat auch und sich emotional grundsätzlich nahe ist und man sich als Mensch sehr, sehr gern hat. Und ja, diese Motivation ist natürlich auch möglich.
Ja, es kann durchaus ein Verschmelzungswunsch sein. Also gerade bei Menschen mit so einem unsicheren Bindungsstil, die je nachdem zusammengekommen sind. Es kann aber auch sein, und das wäre die zweite Form vom Begehren, so die das integrierte koitale und emotionale Begehren. Und dort geht es darum, dass man sowohl emotionale wie auch genitale Bedürfnisse gleichzeitig aktiviert. Also das heisst dann, ich will die emotional, also ich will die näher sein, aber ich will die auch körperlich. Also ich will auch können entladen. Und das ist so die Form, wo es eine schöne Balance ist zwischen Bindung und Autonomie, Erregung und Emotionalität.
Ja.
Es gibt natürlich auch also das reine Begehren nach einer genitalen Entladung. Und dort geht es wirklich darum, es können sich auch viele Spannungen abzubauen, Orgasmus zu erleben, Stress regulieren, körperliche Entlastung in irgendeiner Form zu erfahren. Und dort geht es wirklich um ein genitales Bedürfnis, unabhängig von emotionaler Nähe. Also viele leben genau das auch in ihrer Selbstbefriedigung, aber zum Teil auch in der Paarsexualität.
Ja.
Dann haben wir noch das Begehren, das finde ich recht lustig, den Ausdruck von einem Kinderwunsch. Also das eigentlich das, was ihm antreibt, Sex zu haben, ist wirklich der Wunsch nach Schwangerschaft, Eltern zu werden, Fortpflanzung. Und das ist wirklich auch wissenschaftlich bewiesen, dass das die Libido extrem kann befeuern und dass es wie ein zweiter Frühling ist, wo man da erlebt.
Mhm.
Und dass das eben so angestachelt wird durch das Begehren.
Da kenne ich aber tatsächlich auch einige, die sagen, also irgendwann kippt es dann aber auch. Irgendwann ist man so, dann wird es zu so einer Exercise, Hauptsache schwanger werden.
Mhm.
Und man, also man verliert dann diesen ganzen Zauber des Begehrens tatsächlich, weil es natürlich über eine, also je nachdem, wie lange es dauert und ob es überhaupt möglich ist, dann den Zauber auch verlieren kann.
Und einfach der Vollständigkeit halber, es gibt auch noch das sogenannte Liebesbegehren. Das ist so ein emotionales Verlangen nach einer Person. Dort geht es aber mehr um Zärtlichkeit, Nähe, Intimität. Und es hat meistens wie keine sexuelle Komponente oder nicht eine explizite. Warum denkst du, ist es sinnvoll, wenn man sich mal ein paar Gedanken macht hinter dem eigenen Begehren? Also so, wenn man das so differenziert, wie jetzt hier im Sexo corporel.
Auch sicher, weil man dann möglicherweise merkt, dass man noch an einer älteren Idee von Begehren festhält, weil man Begehren vielleicht ausschließlich aus so einer Verliebtheitsphase kennt oder von früher. Und es sehr hilfreich und aus meiner Sicht auch entlastend ist, sich zu vergegenwärtigen, ah ja, da gibt's ja noch andere Formen und die funktionieren auch anders. Und vielleicht muss ich nicht warten, bis so ein Verliebtheitsbegehren wieder automatisch kommt, sondern ich kann eben aktiv was dafür tun, weil ich weiß, okay, jetzt möchte ich gerne meinem Partner, meiner Partnerin nahe sein. Wie kriege ich mich, meinen Körper, mein Nervensystem in einen Zustand, in dem Begehren überhaupt möglich ist? Und mit welcher Motivation lade ich Begehren ein? Und wenn das wirklich nur ist, wir zwei haben jetzt mal wieder richtig schönen
und
Sex.
Und wir wollen Baby-Orgasmus.
Wir verdient.
Ist genauso valid.
Genau.
Ja. Mhm.
Genau. Dann kann man sich, so doof es klingt, wirklich für das Begehren entscheiden.
Mhm. Absolut. Und ich finde, das beantwortet eine der häufigsten Fragen, die im Zusammenhang mit Begehren immer wieder kommt, nämlich, kann man das lernen? Und aber mir würde jetzt als Sexologinnen sagen, ja, aber nicht durch Druck, Disziplin oder Willenskraft, sondern eben durch Einladen, wahrnehmen und Entspannung.
Ein Beispiel kann ich gerne noch bringen, weil ich es wirklich bei ganz, ganz vielen Paaren immer höre, warum, und jetzt in dem Fall sind es tatsächlich auch meistens Frauen, die sagen, ja, mein Mann möchte zwar, aber bei mir blockt es ab und ich kann gar nicht dieses Gefühl von Begehren überhaupt zulassen. Weil ich nehme jetzt mal den Großbegriff Verletzung passiert sind. Also weil du mit den Kindern so und so warst, weil du mir mal fremdgegangen bist, weil du, also im Grunde hängt da im Hinterkopf ja. eine Liste, die sagt, das ist schwerer für mich, das wiegt schwerer.
Das ist Brems.
Richtig, als dass ich das Gaspedal wirklich betätigen möchte. Mhm. Ich check ja, du möchtest jetzt Sex und ich check ja, du begehrst mich. Mhm. Und ich könnte auch, ich entscheide mich aber dagegen. Also das, ich sage das einfach nochmal, um freundlich einzuladen, dass man sich darüber Gedanken macht, was sind denn so meine Bremsenargumente ja. und warum erlaube ich das nicht? Und das mag total valide sein und das darf auch so weiterbehalten werden, wenn man das möchte. Also dann sage ich nicht, das muss verändert werden. Aber vielleicht hat man selbst doch mehr davon, wenn man ein bisschen von der Bremse runtergeht und sagt, also vielleicht habe ich es ja verdient, mal wieder tollen Sex zu haben oder mal wieder so angefasst zu werden, wie es mir wirklich gut gefällt. Und lass mal diese Waagschale für einen Moment bewusst auf der Seite stehen.
Mhm.
Ich meine es nicht im Sinne von sich und seine Bedürfnisse übergehen. Und es ist immer im Ermessen der Person, was schlimm ist und was wie schwer wiegt und wie traumatisch gewisse Dinge waren. Eben, nur die Einladung mal vielleicht drüber nachzudenken, falls es sowas ist. Falls der Narrativ ist, ich mache immer so viel für die Kinder, du bringst nicht mal den Müll raus, also lasse ich mich nicht auf Begehren
so
ein.
So das Resentment oder so, wo man hat gegenüber dem Partner und der Partnerin, wo sich dann aber in jeglichen Situationen zeigen kann, außerhalb vom Sex.
Absolut, ja. Ich meine, haben wir nicht in der letzten Folge darüber gesprochen, dass es ja auch einen Aspekt ja. von Macht hat.
Ja, genau. Ja, ich finde so die wichtigste Erkenntnis von all diesen Diskussionen, die wir heute geführt haben und wo auch mein Schlusswort wäre, ist, Begehren wächst dort, wo Menschen sich sicher fühlen und wo sie neugierig bleiben und sich erlauben, nicht einfach zu funktionieren. Also wer Begehren als Beziehung zu sich selber versteht, und ich glaube, das ist genau der Punkt, den du jetzt angesprochen hast, so sich das selber erlauben, statt eben als Leistung für andere, öffnet der berühmte Raum, eben der Playroom, in dem eben Lust und Begehren entstehen darf und ausgelebt werden darf. Nicht immer, nicht planbar, aber authentisch und bedürfnisorientiert. Und vielleicht ist genau das so die reifste und reinste Form von Begehren überhaupt, wo es das eigene ist und sich nicht an irgendwelchen Bildern orientiert, die uns eben gezeigt werden in Filmen, Serien, wo immer. Ja. Ole, das Olé. Wär's.
Ich danke dir viel, vielmals.
Sehr gern.
Das war sehr aufschlussreich. Ich hoffe auch für euch da draußen. Ansonsten lasst es uns wissen.
In beiden Fällen am besten. Was machst du so? Machen wir wieder etwas Lustiges? Machen wir etwas eher Anspruchsvolles?
Ehrlich gesagt weiß ich's noch nicht, wie es wird, weil mit der Recherche an sich habe ich nur grob begonnen. Ich möchte mich dem Thema widmen, warum Menschen Sex mit ihren Exes haben.
Mm, okay. Also
und was das über uns.
Ja, das kenne ich natürlich nicht.
Und unsere Ex-Partner sagt.
Nee,
das kennt niemand hier. Ja, weil ich es einfach ein spannendes Phänomen finde und ich.
Mega, ja.
Ich ehrlich gesagt nicht sicher bin, ob darüber jemand schon mal vernünftig gesprochen hat. Daher versuchen wir es mal mit der notwendigen Ernsthaftigkeit und vielleicht wird es ja auch lustig, aber das kann ich dir jetzt noch nicht versprechen. Es kommt drauf an, welche Geschichten du dazu mitbringst, die du natürlich gehört hast. Ne?
Ich kann ja mal ein bisschen in meinem Umfeld nachfragen, wer auch so mit dem Ex-Partner, Ex-Partnerin schlaft und wieso.
Genau, und was natürlich auch spannend wäre, in welchem Zeitraum dann der Sex passiert ist. Also war man gerade frisch getrennt, so ein paar Monate, paar Tage, Monate oder Jahre, Jahrzehnte später.
Ja.
Und warum?
Ist gut, ich bin gespannt. Genau.
Bist du schon gut? So. Dann wünsche ich dir einen schönen Abend.
Das wünsche ich dir auch.
Kannst du dir noch ein kleines Salamibrot machen?
Ja, living the life.
Living the life. Ich empfehle noch ein paar Mädchen dazu, weißt du, einfach wegen
ist
der
gut. Vitamine. Ich will das berücksichtigen.
Und dann verabschieden wir uns mal hier von allen. Danke, dass ihr wie immer mit dabei seid. Ganz viel Liebe für euch, bleibt gesund und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Möge die Lust mit dir sein.